Hallo, willkommen bei unserem Oster-Podcast. Stell dir für einen Moment mal einen Supercomputer vor, also so eine richtig massive Maschine. Eine, die in der Lage ist, wirklich Billionen von Datenpunkten pro Sekunde zu verarbeiten.
Ja, die quasi das gesamte Wissen der Menschheit irgendwie kategorisieren kann.
Ganz genau. Die kann komplexe Proteinstränge falten oder das Wetter auf der ganz anderen Seite des Planeten vorhersagen.
Richtig.
Aber wenn du diesen Rechner dann bittest, sowas wie das Konzept von existenzieller Trauer zu erfassen oder von echter Vergebung.
Oder eben der eigenen Sterblichkeit.
Ja, genau. Dann scheitert er kläglich. Er rechnet zwar, aber er fühlt halt absolut nichts.
Absolut. Das ist diese kalte Logik.
Richtig. Und genau hier tauchen wir heute in eine wirklich bemerkenswerte Kollision ein. Wir betrachten diese ja fast schon bizarre Schnittmenge zwischen so einer 2000 Jahre alten Tradition,
die ja im Kern auf menschlichem Leid und Verletzlichkeit aufbaut.
Ganz genau. Und eben dem Neubeginn. Und das stellen wir unserer heutigen hyperdigitalisierten Silicon Valley-Kultur gegenüber.
Die ja eher von algorithmischer Perfektion und ständiger Erreichbarkeit besessen ist und natürlich von künstlicher Intelligenz.
Richtig. Und da frage ich mich, und das frage ich auch dich, der uns gerade zuhört, fühlst du dich in dieser maximal vernetzten Welt, also voller blinkender Bildschirme, nicht paradoxerweise oft völlig isoliert, also regelrecht von Reizen erschlagen?
Ja, das ist ein enormer Kontrast. Und das ist so faszinierend, weil er unsere ganz grundlegenden menschlichen Bedürfnisse berührt.
Absolut.
Wir betrachten da heute Gedankengänge aus einem sehr fundierten IT-Diskurs, der sich genau mit diesem Spannungsfeld befasst. Es ist nämlich super leicht, Technologie und Spiritualität als zwei völlig getrennte Universen abzutun.
Ja, so nach dem Motto, hier ist die Technik, da der Glaube.
Genau. Auf der einen Seite die kalte, berechnende Maschine und auf der anderen Seite der Mensch, der von Zweifeln geplagt wird. Aber diese Argumentation zeigt eigentlich unglaublich präzise, dass unsere digitale Gesellschaft diese archaische, stille Botschaft von Ostern heute vielleicht dringender benötigt als je zuvor.
Das ist ein starker Gedanke.
Ja, und zwar nicht als irgendwie historischen Rückschritt, sondern wirklich als dringend notwendiges Korrektiv für unsere eigene Psyche.
Um das aber intellektuell greifen zu können, müssen wir, glaube ich, diese ganze Feiertagsromantik mal kurz beiseite schieben.
Oh ja, unbedingt.
Wir reduzieren das Fest ja gesellschaftlich super gerne auf so Pastellfarben und Schokoladenhasen.
Und den ersten Frühlingsurlaub natürlich.
Genau. Aber im theologischen und philosophischen Kern ist Ostern ja eigentlich eine brutale Konfrontation.
Absolut.
Es ist dieses Hinabsteigen in den absoluten Nullpunkt, also Verrat, Leid, die Konfrontation mit dem Tod. Und dann eben dieser unwahrscheinliche, radikale Neubeginn. Es ist so die ultimative Erzählung davon, dass das Leben eben doch das letzte Wort hat.
Richtig.
Und wenn ich das nun unserer digitalen Gegenwart gegenüberstelle, da sehe ich einen gewaltigen Bruch. Unser digitaler Alltag, der erinnert mich oft an so ein gigantisches, fensterloses Casino.
Das ist ein wahnsinnig gutes Bild.
Ja, oder? Die Algorithmen, die agieren da wie so unerbittliche Pitbosse, die uns pausenlos neue Karten austeilen.
In Form von Empörung oder Neid?
Genau, und winzigen Dopaminkicks. Und das alles nur, um uns bloß an den Tischen zu halten. Wir scrollen durch tausende von Gesichtern, haben unzählige Verbindungen.
Aber es ist eben eine völlig reibungslose, sterile Form der Nähe, oder?
Ganz genau. Es fühlt sich oft extrem einsam an. Wir haben zwar tausende Kontakte, aber kaum echte Nähe.
Ja, dieses Casino-Bild trifft den Mechanismus wirklich exakt. Wenn wir uns nämlich ansehen, wie diese modernen Plattformen architektonisch eigentlich aufgebaut sind, dann sehen wir, dass sie unsere evolutionäre Biologie geradezu hacken.
Wie meinst du das genau?
Also für unsere Vorfahren war es ein absoluter Überlebensvorteil, sofort auf Bedrohungen oder Konflikte zu reagieren.
Ah, okay.
Ja, also starke emotionale Reize aus der Gruppe. Die Amygdala in unserem Gehirn, die schlägt bei negativen oder hochemotionalen Informationen sofort Alarm.
Verstehe. Und Social Media nutzt das aus.
Gnadenlos. Die Systeme sind auf sogenanntes Engagement optimiert. Das bedeutet schlichtweg, das, was uns wütend macht, das, was extrem polarisiert, das hält uns einfach länger auf der Plattform.
Ja, logisch.
Und genau hier greift dieser völlig gegensätzliche Ansatz der Osterbotschaft.
Okay.
Sie verlangt von uns nämlich genau das Gegenteil unseres biologischen Flucht- oder Kampfinstinkts. Sie fordert uns auf, das Leid eben nicht wegzudrücken.
Nicht einfach weiter zu scrollen.
Richtig. Sondern hinzusehen. Die Stille auszuhalten. Das ist im Grunde ein radikales Anti-Algorithmus-Training für den menschlichen Geist.
Ein Anti-Algorithmus-Training? Das ist echt ein interessanter Gedanke. Also Glaube als eine Form des kognitiven Widerstands.
Ganz genau.
Aber lasst mich hier mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Diese digitale Optimierung, die fühlt sich für uns doch eigentlich extrem gut an. Wir lieben doch messbaren Fortschritt.
Ja, natürlich tun wir das.
Also, mein Smartphone sagt mir, wie viele Schritte ich gegangen bin oder wie viele Likes mein letztes Foto hat.
Wie effizient du arbeitest.
Richtig. Wir haben uns total daran gewöhnt, unseren eigenen Wert durch ständige Selbstoptimierung zu definieren und durch Sichtbarkeit. Wenn ich auf einer Plattform nicht stattfinde, dann existiere ich im gesellschaftlichen Diskurs ja fast schon nicht mehr.
Ja, das ist die Wahrnehmung vieler.
Warum sollte ich also dieses echt bequeme System aus Feedbackschleifen verlassen für eine Botschaft, die mir sagt, du bist schwach, du bist sterblich, du machst Fehler?
Weil dieser messbare Fortschritt vielleicht hervorragend für die Logistik funktioniert, aber grandios an existenzieller Angst scheitert.
Okay, das musst du erklären.
Also die Logik der Plattformen lautet ja, dein Wert bemisst sich an deiner Performance. Bist du relevant? Generierst du Reichweite? Bist du ästhetisch ansprechend?
Ja, genau.
Und das erzeugt einen permanenten, völlig zermürbenden Erwartungsdruck. Weil es gibt immer jemanden, der noch besser optimiert ist als du.
Das stimmt, das hört nie auf.
Und die Botschaft, die Ostern dem entgegensetzt, die ist von einer total befreienden Radikalität. Sie lautet nämlich, dein Wert ist bedingungslos.
Einfach so.
Einfach so. Er hängt überhaupt nicht von deiner digitalen Performance ab. Nicht von deiner Fehlerfreiheit.
Und auch nicht von der Sichtbarkeit, nehme ich an.
Ganz genau. Du musst dir deine Existenzberechtigung nicht durch ständige Inszenierung verdienen. In einer Welt, in der wir uns selbst zur Marke degradiert haben, ist diese Zusage einer bedingungslosen Würde, gerade wenn wir scheitern, das ist eine psychologische Überlebensstrategie.
Es ist die Erlaubnis, die Maske fallen zu lassen.
Exakt.
Und für dich, der uns gerade zuhört, es ist doch wirklich eine unfassbare Erleichterung, sich klarzumachen, dass der Kern deines Wesens völlig unabhängig vom nächsten Algorithmus-Update existiert.
Eine enorme Erleichterung.
Aber hier stoßen wir doch auf ein massives Umsetzungsproblem.
Welches meinst du?
Naja, die Institution Kirche sitzt auf dieser jahrtausendealten, tiefen Botschaft, operiert aber oft in einer Sprache, die die digitale Generation schlichtweg nicht mehr erreicht.
Ja, das ist leider wahr.
Wenn wir das Casino-Modell der Aufmerksamkeitsökonomie verstanden haben, wie bringt man dann eine Botschaft, die eigentlich Stille verlangt, auf Plattformen, die auf Lärm programmiert sind?
Das ist die große Preisfrage.
Gibt man sich dem System hin oder zieht man sich völlig in so eine analoge Einsiedelei zurück?
Also ich würde sagen,
weder noch.
Die Herausforderung besteht wirklich darin, die Technologie zu durchdringen, ohne ihre Logik zu adaptieren.
Okay. Wie sieht das konkret aus?
Die erste große Aufgabe ist es, digitale Kanäle wirklich als reine Brücken zu verstehen. Überleg mal, die Hürde, am Sonntagmorgen so ein schweres Kirchenportal aufzustoßen und sich da in eine Bank zu setzen, die ist für viele Menschen heute fast unüberwindbar hoch.
Ja, das stimmt. Viele empfinden da Fremdheit oder sogar Ablehnung.
Genau. Aber einen Podcast einzuschalten oder einen gut gemachten Livestream zu verfolgen, während man sonntags den Kaffee kocht.
Das ist nur eine winzige Bewegung des Fingers.
Richtig. Die Technik senkt die Schwelle extrem. Sie baut Brücken in Lebensrealitäten, die diese klassische Institution längst verloren hat.
Es geht also nicht darum, das physische Erlebnis komplett zu ersetzen.
Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, überhaupt erst wieder eine Berührungsfläche zu schaffen.
Moment. Da muss ich direkt mal einhaken.
Ja.
Wenn wir über die Technik als Brücke sprechen, dann landen wir unweigerlich beim Thema künstliche Intelligenz.
Oh ja, das große Thema.
Und ganz ehrlich, wenn ich mir ansehe, was aktuelle Sprachmodelle so leisten, dann brauche ich doch bald gar keinen Theologen mehr.
Glaubst du das wirklich?
Naja, ich schreibe einfach einen Prompt. Ich sage, verfasse eine tiefgründige Predigt über die Auferstehung, beziehe die moderne Existenzphilosophie ein und baue eine emotionale Wendung am Ende ein.
Mhm.
Das Ergebnis ist in 3 Sekunden auf meinem Bildschirm. Es ist rhetorisch absolut brillant und fehlerfrei.
Ja, grammatikalisch sicher.
Und oft ist es fesselnder als das, was ein übermüdeter Pfarrer am Sonntagmorgen so abliefert. Warum sollte eine Religion, die sich so sehr auf das gesprochene Wort verlässt, diese Effizienz nicht einfach maximal ausnutzen?
Also das ist eine brillante Provokation, aber sie verwechselt Syntax mit Semantik.
Okay.
Und Information mit Resonanz. Ein Large Language Model, also diese KI, die versteht absolut nichts von dem, was sie da generiert.
Naja gut, es rechnet halt.
Genau, es ist ein hochkomplexes statistisches Werkzeug. Es berechnet basierend auf Milliarden von Textdokumenten lediglich die Wahrscheinlichkeit, welches Wort auf das vorherige folgen muss.
Ja, es erkennt Muster darin, wie Menschen über Trauer oder Hoffnung schreiben.
Richtig. Aber die KI selbst hat noch nie den Verlust eines geliebten Menschen betrauert.
Das stimmt.
Sie hat keine Angst vor dem Tod. Sie kennt überhaupt keine Verzweiflung. Wenn ein echter Mensch über Hoffnung spricht, dann wissen wir, dass diese Worte aus einer echten existenziellen Verwundbarkeit stammen.
Dass dieser Mensch eben sterblich ist und trotzdem hofft.
Exakt. Und genau diese gemeinsame Fallhöhe zwischen dem Sprechenden und dem Zuhörenden, die macht diese spirituelle Resonanz überhaupt erst möglich.
Mhm, verstehe.
Die KI liefert uns eine mathematisch perfekte Simulation von Empathie. Aber Glaube erfordert zwingend das Risiko des echten Lebens.
Das ist ein entscheidender Unterschied. Eine perfekte Simulation von Empathie ist am Ende des Tages eben nur kaltes Rechnen.
Ganz genau.
Aber selbst wenn wir die KI mal beiseite lassen und den Menschen das Wort überlassen, wir kämpfen ja weiterhin gegen die Architektur der Netzwerke.
Ja, das ist das nächste Problem.
Wir bewegen uns in einer Zeit, in der Fake News, manipulierte Videos und so künstlich befeuerte Empörung dominieren. Wahrheitsfindung im Netz gleicht oft einem echten Kampf gegen Windmühlen.
Das kann man so sagen.
Wie überlebt also eine Haltung, die wirklich auf Wahrhaftigkeit pocht, in so einem Ökosystem, das die Lüge eigentlich belohnt, solange sie nur gut genug klickt?
Ich würde sagen, sie überlebt genau deshalb, weil sie den Gegenpol bildet.
Mhm.
Wir erleben doch alle eine massive digitale Erschöpfung. Die ständige Alarmbereitschaft macht die Menschen wahnsinnig müde.
Oh ja.
Wenn alles nur noch Clickbait ist, dann entsteht ein gewaltiges Vakuum, eine tiefe Sehnsucht nach Substanz. Und hier liegt die riesige Chance für wertebasierte Kommunikation.
Also nicht einfach lauter schreien als die anderen?
Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, im digitalen Wettbewerb um Aufmerksamkeit noch lauter zu sein als die Populisten. Es geht darum, ethische Klarheit als Ankerpunkte zu setzen.
Substanz über Effekt, quasi.
Ganz genau. Wenn eine Gemeinschaft digital kommuniziert, muss sie sich dieser algorithmischen Logik der Zuspitzung verweigern.
Auch wenn das Klicks kostet.
Ja. Das mag kurzfristig weniger virale Reichweite generieren. Aber langfristig baut es das Einzige auf, was in dieser Informationsflut noch echten Wert hat.
Und das wäre?
Vertrauen. Wahrhaftigkeit wird in einer manipulierten Welt zur stärksten Währung überhaupt.
Wahrhaftigkeit als stärkste Währung. Das finde ich super. Und diese Zuspitzung, von der du sprichst, die sehen wir ja nirgendwo toxischer als in den Kommentarspalten.
Oh Gott, ja.
Wir alle kennen das. Da wird ein Thema diskutiert und innerhalb von wenigen Minuten eskaliert der Ton komplett.
Mhm.
Es wird pauschal geurteilt, beleidigt, der Raum wird einfach eiskalt und aggressiv. Die Hemmschwelle sinkt, weil wir dem anderen nicht mehr in die Augen schauen.
Wir tippen nur auf ein flimmerndes Rechteck aus Glas und Metall.
Richtig. Ist die Forderung nach so etwas wie christlicher Nächstenliebe in diesen digitalen Schützengräben nicht völlig naiv?
Man könnte es naiv nennen oder man nennt es radikale Subversion.
Das klingt spannend.
In einem Raum, in dem Toxizität wirklich die absolute Norm ist, da wird Empathie zum Akt der Rebellion.
Empathie als Rebellion.
Ja. Werte wie Geduld, Respekt, die Bereitschaft, dem anderen tatsächlich mal zuzuhören, anstatt sofort den eigenen Standpunkt als Waffe abzufeuern.
Das ist im Netz echt selten.
Eben. Und das sind keine verstaubten Konzepte für den Sonntagskreis. Es sind hochwirksame Instrumente, um toxische Dynamiken zu brechen.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Wenn man auf einen richtig hasserfüllten Kommentar nicht mit Gegenhass reagiert, sondern mit dem Versuch zu verstehen oder zumindest mit Deeskalation, dann durchbricht man das Skript.
Das Skript, das der Algorithmus für uns vorgesehen hat.
Genau. Es geht darum, sich immer wieder bewusst zu machen, hinter diesem feindseligen Profilbild sitzt ein echter Mensch.
Mhm.
Ein Mensch mit eigener Würde, eigenen Ängsten und seiner eigenen Geschichte. Das ist gelebte Menschlichkeit in einem ansonsten völlig sterilen, kalten Raum.
Das durchbricht nicht nur das Skript der Maschine, es zwingt einen ja auch selbst mal das Tempo herauszunehmen.
Absolut.
Und das führt uns direkt zu dem Punkt, den ich persönlich am herausforderndsten finde.
Welcher ist das?
Das Internet ist ja eine Maschinerie komplett ohne Pausetaste.
Ja, das schläft nie.
Genau. Es gibt kein Ende des Feeds. Egal wie tief du da scrollst, es lädt immer wieder neue Inhalte nach. Und unsere Gehirne haben sich total an diese ständige Zufuhr von Neuem gewöhnt.
Wir sind süchtig danach.
Ostern und Spiritualität im Allgemeinen führt uns jedoch mitten in die absolute Stille.
Mhm.
Und Stille ist für das moderne Gehirn fast schon unerträglich geworden, weil wir dann sofort mit unseren eigenen Gedanken allein sind. Ist das bewusste Abschalten, also das Schaffen von analogen Gegenräumen, heute regelrecht zu einer Überlebensfrage geworden?
Absolut, das ist essentiell. Wir verlernen ja zunehmend die Fähigkeit zur inneren Kontemplation.
Ja, leider.
Wenn jeder Moment der Langeweile, sagen wir mal an der Bushaltestelle, sofort mit einem Griff zum Smartphone betäubt wird,
dann finden die wichtigen inneren Prozesse gar nicht mehr statt?
Richtig. Verarbeitung braucht Leerlauf. Die Architektur einer klassischen Kirche beispielsweise, die zwingt den Blick nach oben und in die Weite.
Sie ist für den Nachhalt des Schalls und die Stille gebaut.
Ganz genau. Und die Architektur einer App, die zwingt den Blick nach unten auf das Detail und ist für wahnsinnig schnelles Swipen verbaut.
Mhm.
Wir brauchen diese bewussten Gegenräume dringend. Momente, in denen wir nicht sofort irgendeine Meinung produzieren müssen.
Zeiten, in denen wir einfach mal nicht konsumieren.
Ja. Die Fähigkeit, einfach nur zu sein, ohne etwas darzustellen, das ist eine zutiefst spirituelle Praxis. Es ist das Eingeständnis, dass die Welt sich auch dann weiterdreht, wenn wir mal nicht vernetzt sind.
Wir haben diese Dynamik jetzt ja vor allem aus der Perspektive betrachtet, wie der Glaube versuchen muss, in der Technik zu überleben.
Mhm.
Aber lass uns den Spieß doch mal umdrehen.
Okay.
Wenn wir uns die großen Entwicklerzentren im Silicon Valley ansehen, also dort, wo unsere Realität quasi programmiert wird,
ja.
Da wird fast ausschließlich in Kategorien der Skalierbarkeit, der Effizienz und der Automatisierung gedacht. Man betreibt AB-Testing mit unserer Aufmerksamkeit.
Tagtäglich.
Was könnte denn diese hochoptimierte Tech-Welt von dieser alten, auf Leid und Hoffnung basierenden Perspektive eigentlich lernen?
Sie könnte vor allem lernen, dass nicht alles, was sich skalieren lässt, auch gesellschaftlich erstrebenswert ist.
Ein wichtiger Punkt.
Die IT-Welt verwechselt oft Innovation mit Sinnstiftung. Es herrscht dort oft der Glaube, dass wir nur genug Daten sammeln müssen.
Und die Algorithmen fein genug justieren.
Genau, um letztlich alle menschlichen Probleme zu lösen. Das ist ein extremer technologischer Determinismus.
Mhm.
Aber die großen existenziellen Fragen, die lassen sich nicht einfach wegprogrammieren. Nur weil eine bestimmte Mechanik enorme Reichweite erzeugt und, sagen wir mal, Werbemilliarden in die Kassen spült, ist sie nicht automatisch gut für die Seele des Einzelnen.
Oder den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Richtig. Technologie kann unsere Prozesse extrem verbessern. Sie kann Krankheiten heilen und Logistikketten perfektionieren.
Das ist ja auch alles toll.
Ja, aber sie kann den Menschen eben nicht vor seinen eigenen Abgründen bewahren. Sie stiftet keine tiefere Hoffnung. Der Mensch bleibt, trotz all seiner tollen Gadgets, ein zutiefst bedürftiges und suchendes Wesen.
Das ist wirklich die harte Grenze der Technologie. Ein Smartphone kann den Kontakt zu einem Freund herstellen, aber es kann die Beziehung nicht für mich leben.
Sehr gut gesagt.
Eine KI kann mir philosophische Zitate liefern, aber sie kann mir die Angst vor der Dunkelheit nicht nehmen.
Mhm.
Am Ende des Tages bleibt die Maschine ein Werkzeug. Und die Frage ist immer, wer hier eigentlich wen bedient.
Absolut.
Und da richte ich die Frage direkt an dich. Wenn du dir dein eigenes digitales Verhalten so ansiehst, nutzen dir diese Werkzeuge, um tiefere, echte Verbindungen aufzubauen oder diktieren sie dir bereits heimlich, wie du deine Zeit verbringst und was du fühlst?
Genau hier schließt sich der Kreis. Digitale Moderne und Spiritualität, die stehen nicht in einem unüberwindbaren Widerspruch zueinander,
mhm.
sondern sie erzeugen eine absolut notwendige Spannung. Wir müssen die Technik gar nicht verteufeln oder abschaffen. Wir brauchen vielleicht gar nicht weniger Innovation.
Sondern?
Wir brauchen dringend einen Kompass, um mit dieser enormen Macht umzugehen. Wir brauchen Orientierung, die tiefer reicht als das nächste Software-Update.
Mhm.
Wenn Algorithmen uns vereinzeln, brauchen wir radikale Gemeinschaft. Wenn KI Antworten simuliert, brauchen wir den Mut, die wirklich schweren, unbeantwortbaren Fragen zu stellen.
Ja.
Und wenn die digitale Welt uns einredet, wir müssten perfekt funktionieren, dann brauchen wir Räume, in denen wir unperfekt, gebrochen und trotzdem wertvoll sein dürfen.
Wahnsinnig gut zusammengefasst. Wir brauchen nicht weniger Vernetzung, sondern schlichtweg mehr Tiefe in den Verbindungen, die wir haben.
Ganz genau.
Die alte Tradition muss nicht gegen den neuen Code ausgespielt werden. Sie muss ihn durchdringen und ihm menschliche Grenzen aufzeigen.
Richtig.
Das führt uns zu einem finalen Gedanken, den ich dir heute mitgeben möchte. So ein kleines Gedankenexperiment für deinen eigenen Alltag.
Da bin ich gespannt.
Wenn du morgen früh aufwachst und für 24 Stunden mal komplett offline gehst.
Oh, das wird vielen schwer.
Ja, absolut. Also keine Push-Mitteilungen auf deiner Smartwatch, keine Likes, die du verteilen kannst und kein Algorithmus, der dir sagt, worüber du dich heute aufregen sollst. Wenn all diese Bildschirme um dich herum einfach nur schwarzes Glas sind, was von deinen tiefsten Überzeugungen, von deiner inneren Ruhe und von deinen echten Beziehungen bleibt dann eigentlich noch übrig?